Meine lieben Kinder, bleibt ein Gedenk, dass jede meiner Gaben ein gerechtes Maß besitzt. Jedes Maß, ob für ein unbewusstes Werk, erst recht für meine Freigeborenen, wiege ich selbst auf meiner Ordnungswaage ab. Ich benutze aber nur ein Maß und einerlei Gewicht nach meiner einen Grundgerechtigkeit, die ein Vollendungsziel erstrebt. Dieses eine Maß passt sich jedem Grad und jeder Größe eines jeden Gefäßes an. Ich gebe gern ein vollgerüttelt Maß. Ich spare nicht, aber ich verschleudere auch nicht. Alles hat Urewigkeitswert und ist mein kostbares Eigentum. In der Verteilung meiner Gaben, die frei herrliche Grundgerechtigkeit anzuerkennen, bringt jedem Kind Vollkommenheit, zumal bei uneigennütziger Freude, wenn ein anderes mehr empfängt. Das Mehr ist dann längst ausgeglichen und wird das vollendete Kind nicht anders meiner Güte danken, als ihr vor dem wortlos danktet. Anerkennt meine Grundgerechtigkeit und lehret sie anerkennen jenen, die nach euch kommen. Wer also handelt, gleicht sich selbst als mein Ebenbild mir an. Und der ist wahrhaft ein von mir bestätigter Anteilnehmer meines Grundeigentums. Noch etwas habe ich euch zugesagt im Hinblick darauf, dass Zuriel und Helia vor ihrem Hause mich erwarteten. Tretet näher zu mir heran. Sehet, rechts und links meines Stuhls sind zwei schöne Bäumchen aufgeblüht. Eines durch Uraniels Demut, das andere durch Zuriels gerechtes Warten. Wir wollen sie Rosen nennen und entspricht die rote rechts der Demut, die weiße links des auf mich Harrens. Zuriel hat sich als bester Gärtnermeister entpuppt, dass alles seinen Samen bei sich selber tragen soll. Denn die erste Vollrose an jedem Strauch trägt schon viele Knospen. Erfreut euch von Herzen an dem schönen Werk. Auch solche Freude bringt euch Kraft. In Zukunft sollen nun jedes gute Wort und jede wahre Tat einer Rose gleichen. Und wer beidem Rechnung trägt, gleicht selber bald solch edlem Rosenstock. Sein Blütenduft soll einem Gebet entsprechen, und Andacht oder Anbetung soll mir so entgegenströmen. Darum nenne ich sie unter ihresgleichen eine Königin. Und ich sage euch, bleibt vor meiner Heiligkeit so lieblich wie dies köstliche Gewächs, und ich will euch wie die Rose ins Innerste meines Paradieses pflanzen, dass ihr darin eure Wurzeln schlagt. Je tiefer ihr die Wurzeln in mein heiliges Erdreich treibt, nämlich in mein Herz, je fester seid ihr mit mir verbunden. Dringt eure Hauptwurzel bis zu jener Tiefe vor, wo die Quelle meiner Mitternacht ihr Rauschen hat. So bleibet ihr für jede Ewigkeit untrennbar, meine lieben Kinder. Nun haben wir dem Weisheitshügel mit langem Dasein eine große Ehre angetan. Der Tag schreitet weiter und auch wir wollen weiter schreiten. Indem wir das tun, tragen wir das neue Werk in Raum und Zeit hinaus. Zwar wird es zuerst mehr innerlich geschehen, wie das stets das Grundlegendste ist. Die äußere Offenbarung bringt erst der nächste Tag, in welchem meine Vollhöhe sich auf meine Kinder senken wird. Während der zwei ersten Tage führte ich euch sinngemäß in meine Tiefe, denn die Ordnung und der Wille sind der Strom aus meinem Grund. Nun müssen wir zur Höhe klimmen, weil von da aus erst die Weite übersehen werden kann. Diese sparen wir uns aber für die fünfte und die sechste Schaffung auf und beanspruchen sie heute nur insoweit, als es nötig ist. Die Heimkehr aber zurück in meine Nähe, in mein Herz. Seht, dies bleibt die höchste Hauptsache von allem aus der Tiefe, Höhe und Weite. Also lasst uns wandern. Uhr geht voran, dennoch ist den Ersten der Weg zur Höhe unbekannt. Die Herrlichkeit des von ungeheurem Lichte überstrahlten Weisheitstages öffnet sich den Kindern immer mehr. Oft wandeln sie still hinter Ur, der ihnen diese Kostbarkeiten schenkt. In der Höhe seines Priestertums lässt er sie, soweit für sie ein vollgerüttelt Tagesmaß in Frage kommt, einen Blick in die zweite heilige Mitternachtsstunde tun, wo die Weisheit und in großer Vorschattung auch der Ernst als zweite Eigenschaft der priesterlichen Herzkammer sich segnend ausbreiteten und als Licht und Leben wieder auf das Kommende, das Werdende herniederging. Viel sehen sie, noch mehr dürfen sie für den Tag zur Tatsache, für das Kommende in innerer heiliger Vorbereitung mithelfend sein. Dabei vergeht die Zeit wie ein geringes, doch an Seligkeit und Freude mit unmessbarem Reichtum angefüllt. Ja, sind die Vortage nun arm zu nennen? Die Kinder spüren, wenn auch nicht voll wissend, dass es wie mit der richtigen und falschen Sonnenseite werden möchte, würden sie Ur befragen. So schweigen sie. Er aber freut sich ihrer Liebe und erklärt, dass es bei ihm keine reichen oder armen Tage gebe, sondern dass der erste Tag mit dem ganzen Jahresmaße trächtig gewesen sei, dass aber Teil um Teil sich offenbare und daher als Steigerung empfunden werde, weil ja jede Tagesoffenbarung in den folgenden sich zeige, wie als Beispiel. Die Häuser in dem zweiten, diese und die Brunnen im dritten und alles mit dem Paradieswerk im vierten Tag. Denn, sagt Ur, die Urgrundform ist ja aus mir. Die Ausschmückung überlasse ich den Kindern, zumal wenn sie verlässlich sind. Je mehr ein Kind die Wirksamkeit entfaltet, umso schöner wird sein Werk. Wie hoch eure Anleihe bei mir ist, so reich seid ihr. Je höher eine Anleihe, desto besser, denn aus dieser könnt ihr pünktlichste Rückzahler werden. Und auch ich werde dabei reicher. Seid ihr doch nachgerade meine besten Sachwalter, wie einst jeder, der so handelt. Zuriels gärtnerische Hochleistung bestätigt für euch die Wahrheit dessen. Daran schließt sich noch so manche Schöpfungsschau. Allgemach naht der Abend. Ur leitet seine Kinder auf dem Rückweg in einen sehr fernen Raumteil. Von dort aus heißt er sie allein heimzukehren. Ein Segenswort, und alsbald ist er ihrem Blick entschwunden. Wer geht nun voran? Unser Ur soll ewig vor uns hergehen, sagt Sadhana. Auch wenn er uns nicht sichtbar ist, er lässt uns auf keinem unbekannten schweren Weg allein. Doch ihr, Zuriel und Uraniel, übernehmt die Führung. Michael und ich gehen am Ende. Also werden auch wir am Ende ganz richtig beim Vater anlangen. Das ist ein Wort. Die Engel umringen Sadhana. Es kommt ihnen vor, als habe Ur sein kostbarstes Kleinod ihnen anvertraut. Darum sagt der siebente Fürst: Nur du, Sadhana, vom Vater als die Liebliche angesprochen, konntest so reden. Der Vater wird sich freuen. Lasse mich und meinen sechsten Bruder dich in unsere Mitte nehmen und hinter Uraniel und Zuriel heimgeleiten, sonst bleibe es, wie du gesagt hast. Und sie ziehen heim. Noch viele Herrlichkeiten auf dem Weg findend, bis sich der gelbe Teppich zeigt. Da wissen sie, dass sie recht gegangen sind. Doch bald führt eine Abzweigung auf Zuriels Hügel. Wohin sollen sie sich wenden? Gleich heim? Lasst uns zu meinem Hügel gehen, entscheidet Zuriel. Auch an den Vortagen ging der Heimweg über diese Hügel. Vielleicht erwartet uns da selbst der Vater. Sie eilen vorwärts und merken auf einmal, dass sie immer schneller laufen. Am Hügel steht die hehre, heilige Gestalt. Sie beschatten ihre Augen. Er ist es, ihr Ur. Da hemmt sie nichts. Ihre Füße berühren kaum noch den Boden. Fliegen sie? Schneller als der sanfte Wind, der durch die Palmen streicht? Sie wissen es nicht, doch die Sehnsucht spüren sie und dass die Zeit ohne Uhr unendlich länger für sie war als die Tagesstunden, in denen sie ihn bei sich hatten. Ein majestätischer, unaussprechlich, hoheitsvoller Priester steht zum Empfang bereit, aber seine guten Vaterarme sind ausgebreitet. Jedes Kind ruht an seiner Brust und jedem ist, als ob sie gleichzeitig die Seligkeit genießen. Dank und Jubel wollen kein Ende finden. O Schöpfer, du hast dich als Vater deiner Kinder unsagbar reich gemacht. Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Ur lässt sie ihre Freude verausgaben, denn dadurch sind sie tausendfach gesegnet. Dann sagt er, dass sie ihren letzten Dank aufbewahren sollen, bis sie ganz zu Hause seien. Er befiehlt Zuriel und Helia vorauszugehen. Sie tun es. Und da sehen die anderen, dass die beiden Flügel haben. So hören sie das Wort in sich. Ja, was ist das nun? Und alle haben solche Flügel, mit denen sie sich ohne Füße fortbewegen können. Fragen schauen sie auf Ur, und er erklärt lächelnd. Meine Kinder, die Flügel sind eurer Sehnsucht Lohn. Auf dem Rückweg, eine Schöpfungsstunde lang allein, hatte euch die große Sehnsucht unentwegt beherrscht. Gedanke, Wort und Tat, wie geboten war und das Tagewerk es verlangte, galten dem einen. Das war ich. Und so kanntet ihr auch nur ein Ziel. Das war wieder ich. Äußerlich zwar fern, waret ihr doch nicht von mir getrennt. Dennoch trieb es euch zu mir, und eure Sehnsucht wuchs über euch weit hinaus. So hoch ich euch in meine Höhe führte, so hoch stieg das Verlangen, das brennende Gefühl. Am Ende war das Heimbegehren nach mir dergestalt, dass eure Herzen schon längst bei mir angekommen waren, ehe dieses äußerlich geschah. Da stieg meine Freude in eure Sehnsuchtshöhe auf und was Gutes aus den Herzen zu mir kam, floss tausendfach auf euch gesegnet nieder. Die Flügel befähigten euch im gewissen Sinn, mich schneller wieder zu erreichen. Freilich sind die Flügel ein Symbol. Praktisch überlassen wir sie später anderen noch zu erschaffenden Lebewesen. Doch soll die schöne Gabe bildhaft bleiben, an der anderen Kinder erkennen, welch große Kraft einem Engel innewohnt, mit welcher Leichtigkeit er in Lichtschnelle Schöpfungsräume überwinden kann. Jetzt, mit mir wandelnd, sind die Flügel verschwunden. Nur Zuriel und Helia, die uns vorauseilen, sind sie zu eurer Freude für den Hügelweg belassen. In meinem Lichtreich braucht ihr keine Flügel. Meine Freude hat sie euch gezeigt. Am nächsten Tage werdet ihr noch große Räume zu durcheilen haben. Dann gedenkt der Gabe, und ihr werdet wie mit Flügeln euch bewegen, rasch wie Wasser, schnell wie ein Gedanke, ja schneller als des Lichtes Strahl. Ihr bleibt befähigt, eure Flügel auch zu zeigen, sobald es ein Werk erforderlich macht. Aber wir sind angelangt. Zuriel erwartet uns als liebenswürdigster Gastgeber. Nun, da wollen wir uns recht beeilen. Zuriel begrüßt den Hochpriester Melchisedek mit größter Ehrerbietung und bittet ihn und seine Lichtgeschwister einzutreten. Helia wartet vor dem Altar. Oh, wie sind dieser und der Raum aufs Schönste hergerichtet. Viele Blumen leuchten im hereinbrechenden Abendglanz der Ursonne, und am Thron zwei Rosenbäumchen, rot und weiß. Neben den Bechern stehen silberne Teller, angefüllt mit wunderbarsten Früchten. Am reichsten ist Urs Teller bedacht und mit einem Blumenkranz geschmückt. Die ersten beherrscht große Freude, und am nächsten Schöpfungsmorgen wollen sie das Allerheiligste mit diesen Gaben zubereiten für ihren Ur. Der Priester belobt Zuriel und Helia sehr und erklärt den schönen Sinn, Blumen zur Freude zu verwenden. Er sagt: Seht, jede Blume ist das Gleichnis einer Nebeneigenschaft, die aus meinen sieben Urlebensstrahlen kommt. Keineswegs aber nebensächlich ist, sondern weitgehendst zur Vollendung mithilft. Gerade Freude ist eine schöne Befähigung, somit als Nebeneigenschaft zu werten. Der Dank kann vornehmlich eine Haupteigenschaft im Kinde sich entwickeln lassen. Ferner Gerechtigkeit, dann Freundlichkeit, Güte, Milde, Sanftmut und vieles mehr sind nutzbringende Nebeneigenschaften, ohne welche kein Kind vorwärts kommt. Denn je mehr der Tage umso reichlicher die Strahlung. Wie ein Hauptwerk in viele kleine Nebenwerke zerfällt, so auch meine Haupteigenschaften in entsprechende Nebeneigenschaften, denn dadurch gelangen meine Schöpfungstage in den höchsten Segensstand. Nun lassen wir uns unseres Gärtnermeisters Gaben schmecken und sind diese kein Symbol, sondern ordentliche Wirklichkeit. Gewiss kommt auch hierbei eine Entsprechung in Betracht, da eure erlangten Fähigkeiten, euer Dienst in meinem Allerheiligsten, den guten Früchten, eure Liebe all den Blumen gleicht. Auch das unterstelle ich dem inneren und äußeren Kraftbewusstsein. Denn der Aufbau beider Grundfundamente gab euch ja ein inneres und äußeres, jedem Fürsten zwei Gestalten, die positive und die negative. Wie ich jedem Werke gegenüber stets das Positiv bin, meine Sadhana hingegen das Negativ ergibt. Alles Herrliche, das ihr in meinem Lichtreich schaffen werdet, wird formgemäß ersichtlich sein, unabhängig davon, dass manches nur ein Gleichnis ist. Aber auch ein Gleichniswerk ersteht der Zukunft wegen, meist zur Erhaltung des Freiheitsgesetzes. Denn sollte es bei Symbolen bleiben, hätte die Gedankenschöpfung mir genügt. Da ruhte ja in mir das Ganzwerk gleich einem erhabenen Symbol. Denselben Stempel trägt zum Großteil auch das Wort. Gedanke und Worturjahr waren überhaupt vorgeschattete Symbole für das Taturjahr. Die Früchte sind genossen. Nun kniet Zuriel inmitten der ersten vor den Altar nieder. Er streckt seine Hände Ur entgegen und sagt: O Allheiliger, Hochpriester Melchisedek, du hast uns diesen Tag mit großer Freude angefüllt. Was wir aus deiner Machtvollkommenheit an Werken schaffen durften, sei dir der Ausdruck unseres Dankes und der Anbetung. O ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, lasse uns aus echtem Dank die Kraft deiner hohen Weisheit schöpfen, um zur Wahrheit zu gelangen. Du heilig, heilig bist die Wahrheit. Und dein Werk ist Wahrheit. Das Strahllicht deiner schönen Sonne, das Quellgeheimnis deiner Mitternacht, dein Heiligtum ist Wahrheit und alles, was aus deinen Dingen fließt. Deine heiligen Lebensimpulse sind Wahrheit, denn sie sind die Grundstrahlung deiner Urwesenheit. Du hast uns Tatsache und Symbol erklärt. Beides ist die Wahrheit, denn du hast alles werden lassen. Wenn wir das erkennen, so haben wir dich erkannt als die Urwahrheit. Aus ihr lasse uns am Abend die letzte Tagesgabe deiner Weisheit nehmen, auf dass wir vollendet mit der Vollendung deiner Tagesschöpfung in dir zur vorgesehenen Ruhe kommen. Du bist die Wahrheit, bist unser Leben, und wir sind dein Leben. Also sind wir deine Wahrheit, denn du hast uns gezeugt und geboren aus der Fülle deiner Grundwahrhaftigkeit. Diese Anerkenntnis zu erlangen, war die Hauptaufgabe des dritten wunderbaren Schöpfungstages. Niemand geht in deine große Wahrheit ein, wer nicht die Weisheit zu erringen sucht. Dir danken wir wahrhaftig, denn du bist der Wahrhaftige. Dir danken wir in Weisheit, weil du die Fülle aller Weisheit bist. O, ruft Zuriel, indem er den anderen vom Altar Zweige reicht. Kommt, lasst uns frohlocken, das neue Lied der Wahrheit singen, den Gesang der Weisheit. Dir, Herr, sei Dank, Lob, Preis und Ehre, dich beten wir an. Hochgelobt bist du, Schöpfer, Priester, Gott und Vater, ewig. Halleluja! Du König von Licht heilig, vor deinen heiligen Füßen breiten wir die Palmen aus. Schreite darüber hin, siehe, das ist unsere Anbetung. In deine heiligen Hände legen wir grüne Zweige. Das sind unsere Herzen, dir am Schöpfungsabend dargebracht. Und wir selbst bleiben ewig dein Grundeigentum. Heilig, 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 heilig bist du, o Herr, Allmächtiger und Allerhabener. Dich loben wir, dich preisen wir, dich beten wir an. Dir sagen wir Dank in Ewigkeit. Amen. Die Jubilate braust durch den Raum. Ur tritt mitten unter seine Ersten. Vor ihm breitet sich ein grüner Palmenteppich aus und seine Hände heben 8 wunderbare grüne Zweige hoch. Er hält diese über das Feuer. Da sprossen aus ihnen ungezählte kleine Zweige und aus diesen wieder welche fort und fort. Er aber spricht: Liebe Kinder, Jedes von euch gab mir sein Herz, und in jedem liegen so viel schönste, stärkste Triebkräfte, dass aus einem Zweig unzählig neue wachsen. Was ihr im Hinblick eurer Jubilate in aller Zukunft tut, wird auch den Segenssamen bei sich haben, der eure Arbeit vollkommen macht. Hier, ich gebe euch die Zweige wieder, legt sie auf jenen Platz, wo sie bleiben können, als würde ich sie immer da in meiner Hand behalten. Nun habt ihr euch in aller Wahrheit in mein Herz gesenkt, und das ist für ewig euer Vaterhaus. Nun kommt, die Glocke kündet bald die letzte Stunde an. Mit rührender Sorgfalt tragen die Kinder ihre Zweige heim. Kurz verweilen sie in den Häusern Michaels und Oraniels, wo Ur noch manchen Hinweis gibt, wie jede Eigenschaft durch eine andere und wie er selbst durch alle vereinten Grundlebensstrahlen sicher zu erringen ist. Auch hier finden sich die schönen Haine vor, worüber große Freude herrscht. Allein hinter Hephata bietet sich ein noch viel wunderbareres Bild paradiesischer Gefilde. Die Stadt zeigt ihre Grundform an mit Gassen, von schlanken Palmen eingesäumt. Aber erst das Allerheiligste. In überreichem Schmuck prachtiert es, so dass die Ersten nicht einmal mehr jubeln können. Sie sind ganz freudenmüde. Still legen sie ihre Zweige um das Schöpfungsbuch und ihre Augen fragen, ob das richtig sei und wer dem Heiligtum die Königspracht verliehen habe. Ur entfacht die Tellerflamme für den Abend, legt des Tages letztes Weihkraut in die Opferschale und nimmt seinen erhabenen Stuhl ein. Dann hebt er an zu sprechen. Meine liebliche Sadhana, ihr starken Fürsten, den rechten Platz habt ihr gewählt, wo die grünen Zweige liegen können, sind ja eure Herzen mein schönstes Tagewerk geworden und stehen in meinem Buche eingeschrieben. Ich kann wohl dazu mein Schöpfungsamen setzen. Doch die Gewissensfrage ist noch zu klären, die ihr an mein Ur-Ich stelltet. Gibt es in mir eine Grenze oder nicht? Dem wäre eine zweite Frage anzugliedern. Gab ich mir etwa eine Grenze? Wir beschäftigen uns zuerst mit der zweiten Frage, weil dabei die erste sich nahezu von selber löst. Außerdem habt ihr viel Weisheit geschöpft, nicht minder an Ordnung und Wille zugenommen. Gehen doch die dominierend gewesenen Eigenschaften mit dem jeweiligen Tagesherrschaftsgrundlebensstrahl Hand in Hand, wodurch die Vollendung und die daraus an mich anzugleichende Vollkommenheit zu erreichen sind. Das Einzelwerk hat seine Grenze, die Schöpfungstage ihren Morgen und den Abend. Und selbst ihr, meine höchst befähigten Kinder, habt einen werkgerechten Lebensanfang und ein Lebensende. Allein, noch wisst ihr nicht, wie solche Grenze eigentlich beschaffen und von mir gestaltet worden ist. Ich will euch anhand des bekannten Ringbildes das Wichtigste erläutern. Seht, der Ring hat weder Anfang noch Ende, wie man ihn auch drehen oder wenden mag. Nehmen wir nun an, es beginnt ein neuer Morgen. Da halte ich ihn mit zwei Fingern und wäre so die Stelle, wo ich ihn halte, als ein Anfang anzusehen. Meine Hände, selbst ein Stück Urewigkeit, holen sich aus ihr den Ring. Und ich schenke ihn dem Werk. Ihr merkt nun schon, dass solch gesetzte Grenze nichts anderes ist als ein Punkt, der einen Satz beendet und zugleich dem Neuen seinen Anfang gibt. Die Struktur der Grenze ist, zumal im Tatuhrjahr, kompakt. Wirklich der Zuständigkeit von Raum und Zeit ganz angepasst. Ich halte diese Grenzen ein, denn ich habe sie geheiligt, wie jeglicher Gedanke zu Tat und Wort geformt, auch seine Heiligung erhält, weil ich heilig bin. Meinen Kindern als meinem schönsten Herzenswerk ist alles Abgegrenzte unterstellt, denn ich schuf um ihretwillen. Darin liegt das Wie der Grenzen. Allerdings hängt allgemein jede Endlichkeit vom Fortschritt meiner Kinder ab, richtiger. Ich leite sie von derselben her. Das geschieht freilich in den Nächten, weshalb ihr es selbst bei bester Darstellung eigentlich bloß ahnen könnt. Wie sich das Erreichte meiner Kinder, Kraft des Freiwillige-Gesetzes, am Ende eines Schöpfungstages zeigt, genauso gestaltet sich das Wie der Grenzung. In keiner meiner Schöpfungen ist jemals eine Grenze trotz Kompaktheit starr und unbeweglich. Ich bin das urewige Leben, die Beweglichkeit, und so ist all mein Tun beweglich, veränderlich im Augenblick, wo die Fortentwicklung meiner Kinder es erheischt. Aber ein Geheimnis: auch meine Nächte haben Grenzen, obwohl da kein Werk offenbar gestaltet ist. Auch meine Kinder nur urbewusst in mir als ein geatmeter Gedanke leben. Gerade der nachts schlummernden Kinder wegen grenzte ich die Nächte ab, und zwar weit unbeweglicher als die kompakt gegrenzten Tage. Das deshalb, und hier kommen wir zur ersten Frage, weil ich, der Grenzenlose, mir ursächlich keine Grenzen bauen kann. Alle Abgrenzungen haben einzig und allein im Werkgedanken ihren großen Grund. Aber keine Grenze formte ich, ob kompakt, wesenhaft, mit größerer oder minderer Dehnbarkeit ausgestattet, ohne nicht schon im Ursprung des Gedankenaufbaus die um des Fortschritts willen später nötig werdenden Außengrenzen berücksichtigt zu haben. Die Unbegrenztheit meiner Wesenheit ist damit bestätigt. Andernfalls müsste ich, wie schon angedeutet, ein Embryo gewesen sein. Die Fragen, woher der Embryo-Urgedanke kam und was vor diesem existierte, wären unvermeidlich, aber sie sind müßig, denn sie treffen keine Ursubstanz, folglich sind sie ohne Schöpfungsrecht. Wichtig ist zu erkennen, dass ich des Kindes Werkes wegen mich selbst in eine Grenze begebe. Ich nenne sie die Urgrenze, wobei das Beispiel mit den ungezählten Ringen im Urring und dem Ring in meinen Fingern gilt. Gleich grundtief ist, dass alle Grenzen, auch die kompakten, frei beweglich werden, sobald das in ihnen sich abspielende Werk vollendet und die Zweckbestimmung erreicht worden ist. Das will ich noch erläutern, soweit es jetzt offenbar werden kann. Nehmt das Beispiel wahr. Bis zur dritten Tagesstunde sollte ein bestimmter Weisheitsteil erworben sein, mit dem das Tagewerk, nämlich die Erschaffung und Gestaltung der Bodensegnung, zu erfüllen war. Das ist Grenzbestimmung. Doch ihr habt nicht nur das Stundensoll erreicht, sondern ein Weisheitsmäßlein mehr geschöpft. Damit wurde die gezogene Grenze schon beweglich, denn ihr kamt mir über sie entgegen. Ja, da musste ich von mir aus die Grenze dehnen. In Klammer Jesaja 40, 22. Sonst wäret ihr um eine Seligkeit zu kurz gekommen. Ob das aber auch den rechten Nutzen bringt, hängt weniger von mir als von euch selber ab. Es liegt zum guten Teil an meinen Kindern, ob die nach heiliger Ordnung fundierten Grenzen sich bewegen lassen. Je mehr ihr fortschreitet, umso tiefer offenbart sich mein unbegrenztes Urwesen in und außer euch. Auf dem Heimweg hat sich die Beweglichkeit nach außen hin gezeigt, indem ihr den Raum überflügelt habt, in Aufhebung dem Inneren nach in mein Urherz geflogen seid. Zumal die letzte Stunde gab euch ein fast ungeheuerliches Maß an Seligkeit, weil ihr mir ein Tages Übermaß an Freude brachtet. Damit sei Folgendes gesagt: Wenn ihr den Urzentralpunkt zu erreichen trachtet und das Trennende überfliegt, ohne das Überflogene unbeachtet zu lassen, dann hebt ihr jegliche Begrenzung auf, dann seid ihr Ring im Urring, Sein im Ursein, Leben im Urleben und vollkommen in der Urvollkommenheit. Wie es in mir den raumlosen Raum, die zeitlose Zeit gibt, so auch die grenzenlose Grenze. Als Ur grenzenlos, als Urwerk die selbstgesetzte Grenze. Das habt ihr nun verstanden. Je mehr das Tatjahr seine Tage bringt, werdet ihr euch umso größere Erkenntnis aus der Weisheitshöhe holen, bis ihr auch hierin Anteilnehmer meines hochheiligen Grundeigentums seid. Nun ist noch das praktische Ergebnis der Errungenschaft auf meinen heiligen Herd zu legen. Das äußere Zeichen sind die grünen Zweige, das innere steht noch aus. Die Antwort auf die dritte Schöpfungsfrage wird es bringen. Ich weise auf die Vorfragen und die Beantwortungen über das Gesetz des freien Willens sowie über die Wiedergutmachung und ihre anhaftende Wiedergutmachungsfolge hin. Die dritte Frage, die sich mit der zweiten auf die erste Frage stützt, lautet in Klammer Kapitel 5, 173: Können Einzelopfer, die die Zeit eines Werktages ungebührlich überlasten, eine Wiedergutmachung erstellen, oder wäre ein einmaliges Uropfer aufzubringen, das sowohl die Bedingungen als auch das freie Willegesetz rechtfertigen? Seht zu, dass die Antwort dieser schweren Frage alle Zukunft segnen kann. Ich lasse euch Zeit. Noch braucht meine Ursonne 7 Wenden, 7 Sekunden bis zur Nacht. Zu eurer Entscheidung segne ich euch. Ur erhebt sich. Sein Priesterkleid glänzt im Abendlicht wie Gold. Er amtiert am heiligen Herd und ist entschwunden. Die Ersten müssen nun allein die innere Straße gehen, wie vor dem die äußere. Schöpfungsschwer fällt auf sie im Schweigen nieder. Die Mitverantwortung am großen Werke Urs. Wie lange währt eine Sekunde? Ist sie beweglich? Ist sie festgegrenzt? Kommt es darauf an, wie schnell oder wie sicher sich eine Antwort finden lässt? Feierlichkeit, heilige Stille um sie her. alle tragen sie an beiden, an der Stille und an der Feierlichkeit. Beides aber hebt sie hoch hinauf in jene Höhe, die sie an diesem Tage zweimal sahen. Aus dieser Höhe holen sie sich auch die Antwort durch Anvermählung an den Hochpriester Melchisedek. Da teilt sich der Weihrauch und Ur wird sichtbar. Ohne Jubel, bitter ernst als Vorsymptom zum vierten Schöpfungstag, tritt Zuriel zum heiligen Herd, hält seine Sichel über das Feuer auf silbernem Teller und sagt: Heiliger Ur, unfassbar ist dein hehres Wesen, unbegreiflich uns Ersten die Urewigkeit, das Wunder deiner Wahrheit, bis deine hohe Allmacht sie uns spüren und erleben lässt. Ewig Heiliger, ewig Einziger und Wahrhaftiger, du hast zahlreiche Herrlichkeiten aufgebaut. Vereinigst du das Ausgesandte und das Wiederkehrende in dir, sieh, so ist ein Neues da, das du zu immer größerer Machtvollkommenheit verschmilzt. Kein Kind wird voll wahr deine unbegrenzte Tiefe, Höhe, Weite und innerste Nähe begreifen lernen. Erhaben ist dein Plan. Aus eigenem Gedankengut Kinder neben dir zu eigener Vollendung zu erschaffen, bis sie im Vollkommenheitsgrad dir angeglichen sind. Dazu bedarf es der inneren Erprobung dieses Planes bis zur letzten feinsten Phase. Wer begreift, dass du, Wahrhaftiger, dem Kind Gedanken nebst machtgehaltenem Werk auch eigenbewusste Ursubstanz verliehen hast, damit die Kinder nicht allein ihr Hochziel in der Wiedereinheit mit dir finden, sondern im Wandel einzelner Schöpfungstage werkbefähigt die erhaltenen Urlebenssubstanzen zu eigenem Kraft- und Wahrheitsgut machen können. Das hast du durch Äonen erst in deiner Innerwesenheit bedacht. Zweitens, durch dein heiliges Wort ausgesprochen. Drittens, in der Machtvollkommenheit des gnadenvollen Taturjahres auf der Vollendungsbasis hergestellt. So sind wir geworden, Geschöpf, Teilgeister, Seelen und dann Schöpferkinder, die mit dir schaffen sollen. Doch deiner wäre es nicht würdig, so die Schöpferkinder allein durch von dir gewollte Lenkung ihre Mitarbeit vollbrächten, abhängig von der Machtvollkommenheit. Da wären wir trotz äußerer Gestalt in dir. Ewigkeitsmal hast du recht. Wäre es an dem, du hättest bei Gedankewerken stehen bleiben können, und alles Folgende in Wort und Tat hätte keinen Zweck, es bliebe ohne urwürdiges Ziel. Aber dass die Schöpferkinder zur Vollkommenheit deines An- oder Zweitbildes gelangen, darum schufst du dir das Taturjahr mit seinen Fundamenten. Die dir vorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen als dein eigenes Wesensbild und das freie Willegesetz als ein Symbol des neben dich gestellten Ebenbildes. Jede Entscheidung muss beide Grundfundamente zum rechtfertigenden Ausgleich haben. Du weißt, dass wir keine Trennung von dir wünschen. Dennoch hast du diese Möglichkeit geheim vorausgeschaut. Du bestimmst sie nicht. Sie liegt im Bereich des freien Willens und seine restlosen oder rechtlosen Inanspruchnahme. Ja, ich erblicke jetzt, weil du aus den zu Kind gewordenen Gedanken Schöpferkinder bilden willst, die nicht allein in ursächlicher Abhängigkeit von deiner Machthilfe tätig, sondern frei bewusst schöpferisch befähigt seien, muss der freie Wille auch eine Urgrenze haben, die in sich selber unbegrenzt sein kann. Streifen wir die letzte Grenze unseres eigenen Willens, so wird in uns das höchst Vollkommene geboren. Freilich kann es hart hergehen und auf dem hochgespannten Seil des freien Willens zeigt es sich, ob ein Kind herunterfällt, dann von sich selber abhängiger wird als von deiner Urmacht oder seine Flügel breitet, um von dieser hohen Freiheitswarte aus durch restlose Annahme deines und unter Preisgabe des eigenen Willens in dein Urlicht aufzusteigen. Die Beantwortung der ersten Fragen und deren Befolgung brachten die Verbindung zwischen Schöpfer und Geschöpf sowie zwischen Priester und Teilgeist. Daher wird die Antwort auf die dritte Frage und ihre Befolgung die gerechteste Verbindung zwischen Gott und Seele sein, weil du ihren Bestand aus den Grundlebensstrahlen, Geduld und Liebe deines Gottwesens teils nahmst. Ja, Geduld wird zeugen und Liebe wird gebären. Sei gepriesen, denn wir durften dir Palmen und grüne Zweige streuen, als Symbol der letzten Entscheidung zu deiner noch ausstehenden vierten Schöpfungsfrage. Meine Antwort aber sei: Hast du, allheiliger Ur, dein Gesamtwerk auf beide Grundfundamente abgestellt, so sind beide der Garant der Werkerfüllung. Sollte daher je ein Kind in seinen Willensabgrund stürzen, dass es weder aufstehen noch den Heimweg finden kann, dann sollen die auf deinem Ordnungsweg verbliebenen Kinder in freier Dienstbarkeit und durch Opfer dem Gefallenen helfen, denn das Gefallene kann ja zufolge der Geheimverbindung zwischen Urkern und Urzelle sich von dir und deinem Werke niemals lösen. Wohin sollte es geschleudert werden? Raum, Zeit und Grenze sind deine alleinige Ursache, Ursprung aus dir. Könnte solches Fallkind aber irgendwo verbleiben, so müssten auch der ihm gegebene Raum in deinem Urraum, seine Zeit in deiner Urzeit und die Grenze von deiner Urgrenze eingeschlossen sein. Nichts ist außerhalb von dir. Alle Kindopfer, auch in fortgesetzter Folge, könnten keinen Schöpfungsabweg ganz bereinigen. Sie könnten helfen, Einzelteile in bitterem Kampfe abzuringen, um sie in dein Heiligtum zu tragen, wo sie bis zur Rückkehr des Gefallenen gesammelt werden müssten. O heilig, heilig! Große Dinge müssten dann geschehen. Solche Opfer müssten unter höchster Berücksichtigung deiner gerechtgestellten Bedingungen erfolgen, bis du selber sie durch ein Eigenopfer für das freie Willegesetz krönst. Denn nur solches Höchstopfer, dir vorbehalten, bezwänge eines Kindes Herz. Die Teilopfer der Getreuen könnten aber wohl den ganzen Um- und Anhang eines Falles lösen. Deine anderen Eigenschaften fragen, warum die Weisheit fordert, dass deine erhabene Gottwesenheit ein Schöpfungsopfer bringen soll. Kannst du dich der Heiligkeit begeben, wo du sie zu heischen, doch berechtigt bist? Wer kann deiner Allmacht eine Bahn bestimmen? Wolltest du Äonenzeiten warten, bis sich ein Fall nach restloser Verausgabung zwangsläufig zu dir wenden muss? Die Weisheit hat ihren Sitz in hehrer Höhe. Sie überschaut, dass dann ohne Opfer Werk, Meister und Werk nur anzugleichen wären, ansonsten das Werk vollkommen würde. Du kannst warten. Äonen sind Sekunden der Urewigkeit. Deine Grundgerechtigkeit gedächte derer, die vor deinem Throne und in deinem Herzen blieben. Darum würdest du dem Fall sehr harte Grenzen setzen. Das einmalige Opfer könnte ja kein vollendetes Kind auf sich nehmen, wenn das Fallkind größer wäre. Zwar würdest du sein Opfer heiligen, doch immer bliebe es der Rahmen einer Wiedergutmachung, die die Rückführung eines verschleuderten Erbgutteils fertig brächte. Wie lange die getreuen Kinder bis zur Heimkehr des Gefallenen harren müssten, um in höchster Seligkeit wieder geeint im Allerheiligsten einen Feierabend zu erleben, wäre niemals abzusehen. Denn über eine Nacht hinaus kann kein Kind ferne von dir sein. weil du pur Ur in deinen heiligen Nächten bist und allein auf dieser Basis jeder neue Tag dein Taturjahr zum Fortgang führt. Doch der Tag, an dem ein Fall geschehen würde, müsste auch den Opferweg vollendet sehen, die Herrlichkeit deines Ziels. Wir aber, Hochpriester Melchisedek, bitten um die Segnung, die uns befähigt, Kraft des freien Willens, ein oder mehrere Opfer auf den heiligen Herd zu legen. Die Einzelopfer füge dann zusammen zu einem Mitopferteil deines einmaligen Uropfers zur höchsten Krönung deines Taturjahres. Dann hast du dich selbst gekrönt, denn dein Uropfer krönt uns und unsere Opfer krönen dich, da sich so bestätigt, was du deinem Tatwerk vorbereitet hast. Also geschehe es. Für den Segenstag sei dir gedankt, allgeliebter Ur. Du hast uns aus deinem hochpriesterlichen Wesen so viel Herrlichkeit geschenkt, ein vollgerüttelt Maß, so dass unsere Herzen an diesem Abend nichts mehr fassen können. Ja, du gabst uns mehr als den Reichtum eines Tages. Nun sieh, o Herr und Meister von Raum und Zeit, nimm von uns alles das, was uns dir zu geben möglich ist. Und das sind wir selbst. Lasse uns zur heiligen Ruhe deiner Nacht in dir geborgen sein und einem neuen, für uns noch schöneren Lebenstag entgegenschlummern. Dich haben wir in unser Herz geschlossen. So behalte du auch uns in deinem Herzen der Urewigkeit. Amen. Feierliche Stille. Der Spruch, das Wort, bildet bereits die anzufordernde Entscheidung, sobald sie in Kraft zu treten hätte. Ein Schöpfungsopfer steht einem Schöpfungsschicksal gegenüber. Ur erwartet von den Kindern ihren Volleinsatz, also muss er selbst seinen Urvolleinsatz wagen. Und er wird es tun. Ur nimmt das Buch der Schöpfung in die Hand. Er schreibt den Tag in die aufgeschlagene Seite ein. Welch kostbares Ergebnis! Ur kann sagen, siehe, es ist alles gut geworden. Er segnet die Seinen mit dem priesterlichen Abendsegen und sagt, dass der Schmuck des Heiligtums, über den sie sich verwundert hatten, durch ihre volle Hingabe ihre Tat gewesen sei. Deshalb wolle er den nächsten Tag mit seinen Lichtern schmücken. Dreimal bläst er über den silbernen Teller hin und da sinkt sein Feuer nieder, bis es wie ein trautes, kleines Licht im innersten Gemache eines Hauses friedlich glimmt. Die Ursonne deckt ihre Strahlen zu, die Opferschale hört auf zu schwingen. Auf leisen, ungesehenen Flügeln kommt die heilighehre Nacht. Der letzte Weihrauch zur gewaltigen Kuppel des Domdaches aufgestiegen, senkt sich auf alles heilige Gerät herab. Er hüllt die Kinder in ein sicheres Gehege ein. Da schließen sie schon unbewusst die Augen. Nun ruhen sie in Ur und haben doch ihr geheimnisvolles Leben. Wer will das erfassen? O, die wundersüßen Heimlichkeiten in dir, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger. Du bettest deine Kinder in den Urschoß deiner Nacht und löst dennoch nicht die Lebenskraft. Vielmehr speisest du sie dadurch ganz geheim, damit am nächsten Morgen sie gestärkt erwachen, um das bisher errungene Gut ebenso oft steigern zu können, als ein Tag Sekunden hat. Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. O Johannes, du hast viel gesehen und viel erkannt. Heilig, heilig. So sangen die Engel, so jubelte Sadhana. Heilig, heilig bist du, o Herr. Und heilig ist die neue Nacht. Heilig das geheimnisvolle Werk am Quell der Mitternacht.